Ich werde mich um mein Beet kümmern, was wir in den letzten 2 Wochen fertiggestellt haben, gemeinsam mit einem Gewächshaus. Mhm. Und ich hoffe, dass jetzt nach diesen Sahara-Staub-subtropischen Temperaturen hier auch zu meinem Geburtstag die Keimung aber sowas von eingesetzt hat.
Da. Ja, was wird in deinem Gewächshaus gewachsen?
Also die Möhre Sugar Snacks, freue ich mich sehr. Die Fleischtomate Corazon.
Corazon.
Oder auch die rote Beete, rote Kugel. Nee, die Cherry-Tomate heißt Wilma.
Richtig.
Tatsächlich, dann habe ich noch die Möhre Dark Purple.
Nicht Deep Purple?
Ja, genau. Ja. Die Zwiebel Exhibition, die werden angeblich bis zu 1 Kilo schwer. Da habe ich mich tatsächlich in der Sorte vergriffen.
Warum?
Nee, total. Ich habe mich wirklich einfach in der Sorte vergriffen.
Herzlich willkommen zum Mutmach-Podcast von Funke mit
Suse,
Paul
und Hajo Schumacher.
Heute ist Mutmach-Montag mit Wichtigem, Witzigem und Wirrem. Alles, was man für die Woche wissen muss. Plus Politikversteher Jörg Quos erklärt, worauf wir diese Woche achten müssen. Der Mutmach-Podcast auf iTunes, Spotify und überall, wo es Podcasts gibt. Abonniert uns gerne. Das ist für euch kostenlos, aber für uns ein Kompliment, das Mut macht. Und jetzt geht's los.
Viel Glück und viel Segen. Viel Glück und viel auf all da. Also ich versuche jetzt alleine einen Kanon, was wahnsinnig schwierig ist.
Paul, mein Sohn.
Er
hätte auch mitgesungen.
Du bist heute am Ostersonntag 30 geworden.
Ja.
Das ist erstens mal bemerkenswert, dass du an diesem Feier- und doppelten Feiertag arbeitest, nämlich Podcast. Ein echter Schuhmacher, pflichtbewusst bis in die letzte Wurzelspitze.
Ja.
Was hast denn du schönes geschenkt bekommen heute?
Ich wurde überrascht mit einem absolut großartigen Geschenk im Zuge unseres gemeinsamen Projektes im familieneigenen Datschengarten. Haben wir uns ja über die Feiertage hinweg ausgetauscht, was man da so machen könnte. Und da blieb der Trip in den Baumarkt nicht aus.
Mhm.
Und gleichzeitig kamen wir auch so über verschiedene Werkzeughersteller ins Reden. Und ich sage jetzt stolzen Wortes, dass ich Besitzer eines weiteren Teils aus der Makita Produktfamilie bin.
Nämlich, und zwar des Wichtigsten.
Genau.
Des Zentraltools.
Total. Und zwar des emotionalen Antrommlers. Quasi,
ja, ja.
Des emotionalen Karotten vor den Pferdewagenhalters, und zwar das Makita Baustellenradio.
Ja,
absolut geil.
Ja, sagen wir mal so, jetzt nicht gerade schlank designt oder so, sondern eher so ein Statement.
Also, aber auch ein Meinungsverstärker.
Absolut.
Wenn es auf der Baustelle dann mal wirklich, wenn die Emotionen hochkochen, dann kann man die damit ganz schnell wieder runterkühlen.
Und wichtig ist, dass da so leichte Spritzer von Beton, Farbe, Modder, Öl,
genau.
Also das muss schon auch ein bisschen used so aussehen.
Ja, ich bin sehr
aber
gespannt.
Aber real used, nicht so
genau,
fake used.
Ich bin total gespannt, wie dieser Lautsprecher da drinnen verbaut ist und wie schnell der Ton sich einfach verändert. Also der Bass halt irgendwie anfängt sehr dumpf zu klingen oder so.
Also, hier sind die Mutmacher. Herzlich willkommen. Obwohl Ostermontag und irgendwie so eine komische Halbwoche ist, bleiben wir unserem Sendeschema treu, dass wir letzte Woche ein ganz klein wenig verlassen haben, weil der gute Dirk Käßler mit seinem, wie ich fand, sehr, sehr lehrreichen Referat über Max Weber, hast du natürlich wieder nicht gehört, du Ignorant, echt so übers Wochenende gut stehen konnte. Ja, Politik gibt es jetzt nicht so rasend viel, weil ich möchte weder über die Zeitumstellung jammern, noch möchte ich zum 100. Mal die Cannabis-Freigabe feiern, noch möchte ich über Donald Trump oder irgendeinen Unsinn reden.
Was wirklich wichtig ist, ja, das weiß Jörg Quos, Chefredakteur der Zentralredaktion von Funke hier in Berlin. Lieber Jörg, du bist ja auch jemand, für den gilt die Osterruhe nicht, das kennen wir, das ist auch ein Fremdwort für uns. Hat die Ampel sowas wie einen Osterfrieden erlebt?
Und wenn man in der Ampel gehofft hat, dass der Osterhase vielleicht bessere Stimmung und auch bessere Umfragewerte bringt und die Deutschen zufriedener mit der Regierungsleistung sind, dann hat man sich leider getäuscht. Das war nix. INSA, das Umfrageinstitut, das ja regelmäßig die Performance der Ampelregierung überprüft, kommt für die SPD gerade mal auf 15%. Das sind 12% weniger als bei der letzten Bundestagswahl. Und das muss man erstmal hinkriegen, wenn man den Kanzler stellt. Bei den Grünen sieht das etwas besser aus, aber man stagniert bei 13%, was nicht wirklich befriedigend ist. Und die FDP hat nochmal 1% zugelegt und liegt es wieder mit 5% gerade so im Bereich, wo man glauben könnte, sie kommt wieder in den Bundestag. Keiner in der Ampel kann wirklich zufrieden sein. Sehr viel besser wird es wohl auch nicht werden, denn wir haben Halbzeit Richtung nächster Bundestagswahl und die Erfahrung zeigt, was in den ersten 2 Jahren nicht erledigt ist und an Stimmung aufgebaut werden konnte, wird in den 2 Jahren bis zur Wahl nicht dramatisch besser werden, beziehungsweise es werden wirklich nicht neue große Projekte dazukommen. Das heißt, alle Agierenden werden sich jetzt geistig schon auf die nächste Wahl einstellen und werden entsprechend versuchen, ihre Klientel zu umhegen, was wieder zu neuen Streit zwischen den doch weit auseinanderliegenden Parteien führen wird. Also es bleibt spannend in der Politik und relativ anstrengend für alle Verantwortlichen.
Ja, und die Woche, ich hoffe, du teilst meine Vorfreude, dass nicht ganz so viel los ist.
Ich habe den politischen Terminkalender durchgeblättert und stelle fest, wir haben in dieser Woche relativ langweilige Termine. Mich interessiert eigentlich nur der kommende Sonntag. Da hat nämlich Gerhard Schröder Geburtstag und wird 80 Jahre alt. Landläufig heißt es ja, im Alter wird man besonders weise, aber auf Gerhard Schröder trifft dieser Spruch leider nicht zu. Er hat ein Interview mit der dpa genutzt, dafür an der Freundschaft mit Wladimir Putin festzuhalten. Er versteigt sich sogar an die Vorstellung, dass er diese Freundschaft nutzen könnte, um den Ukraine-Krieg zu beenden. Da kann man nur sagen, willkommen in der Traumwelt von Gerhard Schröder. Die Vorstellung, dass Putin auf Intervention von Gerhard Schröder diesen Krieg beendet, ist absolut irre. Gerhard Schröder ist schon nach Moskau gereist und ist mit leeren Händen zurückgekehrt. Das ist also eine wirre Idee, die einen sprachlos zurücklässt. Es ist schade, dass Gerhard Schröder im Alter jetzt so starrsinnig seinen eigenen Ruf verspielt. Er hat nämlich für die Bundesrepublik durchaus viel geleistet. Die Agenda 2010 und das, was er angepackt hat für die Wirtschaft, ist bis heute nachhaltig positiv wirksam. Er hat die Deutschen aus dem Irakkrieg rausgehalten. Also die Bilanz seiner Regierungszeit ist nicht schlecht und deswegen ist es so schade, dass er es tatsächlich nicht schafft, jetzt im Alter einfach den würdigen Bundeskanzler AD zu geben, sondern dass er mit seinem starrsinnigen Russlandkurs all das verspielt, was er in seiner Lebensleistung aufgebaut hat.
Ach ja, der Gerhard Schröder, das ist schon ein bisschen elend und alles darf das Alter irgendwie auch nicht durchgehen lassen.
Was ich bemerkenswert fand, du hast es ja schon angefangen, wir haben ein gemeinsames Projekt und ja, wir sprechen es mal aus, das Hochbeet.
Naja, ja, nicht jetzt im, ich denke mal, IKEA-Family-Katalog-Baukasten-Sinne, so nein, ganz nein, klassisch nein. Losgelöst vom Boden, sondern schon eher ein auf den natürlich gewachsenen Boden aufgesetztes Beet.
Also schon auch ein bisschen Bodenverbesserer auf Dauer, weil der Boden da, wo es hinkommt,
das wollen wir damit erreichen,
taucht
genau,
nichts.
Genau.
So, und jetzt hattest du mir ja Aufträge erteilt, was ich alles zu besorgen hätte.
Genau.
Nichts davon gab es im Baumarkt.
Großartig.
Also der Robinienpfosten, 1,50, 8 auf 8, nee, 5 auf 5 wolltest du.
Ja.
Und angespitzt.
Ja. Kannst auch rund nehmen.
Ja, egal. Die Frage war nur, nicht mal ein Kriterium habe ich bekommen. Ja. Also weder 1,50 noch Robinien noch angespitzt.
Ja.
Ich habe mir jetzt beholfen mit Teilen.
Ja.
Ich bin gespannt, was du sagst.
Großartig.
Wir lassen es offen und ich hole mir morgen meine Prügel ab.
Ja,
ich kenne das so, dass der Ältere auf der Baustelle steht und die Jüngeren ganz gehorsam zuhören, was er zu sagen hat.
Ja.
Das hat sich bei uns total umgedreht.
Ja.
Ich bin der totale Gustl, ja, und du jagst mich durch die Gegend und sagst, ey, mach mal hier, 4,5er Spacks.
Und ich sag, ja, 12er ja. Dübel ist immer eine gute Wahl.
Oder?
Sorry, aber ich stehe über die letzten oder durch die letzten 4, 4,5 Jahre einfach wahnsinnig gut im Futter. Also ja, also das ist ja
handwerklich.
Ja, genau. Also ja. Ich mache ja nichts anderes, als die ganze Zeit zu versuchen, Arbeit einzuteilen, mir selbst neue Projekte mundgerecht zu machen und Sachen durchzurechnen und so. Insofern habe ich da nicht nur meine Freude dran gefunden. Ich hoffe, das kommt hier in diesem Podcast auch so rüber. Mhm. Ich finde es auch großartig, dass der Junior, obwohl er jetzt gerade ja noch in Südamerika unterwegs ist,
der Kleine, ja,
genau, jetzt irgendwie auch damit um die Ecke kommt, dass er eigentlich erstmal eine Ausbildung machen will. Ich habe wirklich, ne? Innerlich hat mein Herz wirklich schneller angefangen zu klopfen, während ich mit ihm da in so einer WhatsApp-Unterhaltung war.
Ja.
Und das fand ich großartig. Der hat ja jetzt auch demnächst Geburtstag. Der hat mir heute auch schon gratuliert und gesagt, dass er total tolle Geschenke für ihn hat. Der hört ja diesen Podcast überhaupt nicht. Insofern kann ich ja erzählen, dass wir auch das absolute Hammergeschenk
haben. Nein, vielleicht hört er.
Nein, nein, nein.
Ist dir was aufgefallen an unserer Wohnung?
Ich bin heute hier jetzt noch nicht so wahnsinnig
viel rumgelaufen. Naja, egal, das müsste dir eigentlich
im Westflügel,
nach 30 Jahren in dieser Familie, müsste dir das auffallen.
Oh.
Es gibt zwei spezielle Kartons, eigentlich sind es drei, die im Keller stehen. Und zwar die Weihnachtskartons und die den Osterkarton, wo irgendwelche tatsächlich ohne Quatsch Laubsägearbeiten deines Onkels Klaus.
Geil.
Also selbst der Holzwurm verschmäht sie. Ja, da ist halt so, naja, was ist in einem Osterkarton?
So eine Küken. Girlande, so dann so.
Ja, genau, so grün-grasige Körbchen, wo man dann so Krokanteier reinlegen kann.
Ja, so ein Stück Kunstrasen,
also
Minigolfschläger.
Das ist das erste Mal seit deiner Geburt, dass dieser Osterkarton nicht rausgeholt wurde, verbunden mit der Frage, darf man sich zu Ostern eigentlich was wünschen? Ist Ostern kleines Weihnachten?
Oh, gute Frage.
Dürfen Kinder da so den Lego-Katalog schon mal eben kurz durchkreuzen, was sie gerne hätten?
Ich denke doch, dass diese Ostereiersuche in vielen Familien dann damit oder darin gipfelt, dass das Kind ein Geschenk findet.
Also jetzt also nicht nur so ein olles Schokoei, sondern so
ich fand das also
Raumstation von Lego für 800 Euro.
Genau, so riesiges Teil im Schrank.
In Gelb, in Ostergelb, genau. Sonderedition.
Ja, das wäre crazy. Also wie ehemalige...
Weil deine Mutter und ich, wir haben uns nicht mal Blumen geschenkt. Wir haben uns jeder ein Lammkotelett geschenkt.
Ja,
beim Einkaufen.
Ihr seid über andere Geschenke völlig erhaben und das finde ich großartig. Genauso wie ich dieses Makita Baustellenradio großartig finde, mit welchem jetzt später einige Gäste heute am Nachmittag noch beschallt werden.
Ja,
und ich
die
habe
Akkus laufen 100 Jahre.
Für alle Millennial-Eltern eine Riesenchance, gemeinsam mit euren Kindern mal so richtig abzubonden, ne? So richtig diese Eltern-Kind-Beziehung zu stärken, gucken, was die Junioren vielleicht auch so in ihrer Jugend getrieben haben. Denn nach dem Erfolg des Barbie-Spielfilms, bei dem ja Margot Robbie nicht nur die Hauptrolle gespielt hat, sondern auch mitproduziert hat tatsächlich.
Und auch keinen Oscar gekriegt hat. Ja.
Und auch keinen Oscar gekriegt hat, Barbenheimer, der große Twist des letztjährigen Kinojahres, hat ja Oppenheimer dann letzten Endes als Sieger hervorgehen lassen. Aber The Sims, das Computerspiel The Sims, wird jetzt auch als Spielfilm rauskommen. Doch, wie gesagt, Margot Robbie als Produzentin, unter anderem neben Kate Herron. Und ein Release-Datum ist jetzt noch nicht angekündigt.
Moment, aber ganz kurz, die Sims, das waren doch die so sich ein Haus gebaut haben mit Garten und Pool und Nachbarn.
Genau, du hast quasi einfach Leben nachgespielt.
Ja.
So, und das Ganze hatte, die haben dann ihre eigene Sprache und zwar Simlish und die haben ihre eigene Währung, Simoleons, und da gab es so ein paar lustige Videospielmechaniken, wie dann Sachen funktionierten und so. Sehr, sehr spannend, hat über die Jahre sich eine gigantische Fanbase bewahrt, ist tatsächlich, wenn man jetzt so ne, Videospiel, Streaming, Online, weiß ich nicht was, guckt, tatsächlich egal welchen Geschlechts, welchen Alters, durch die Bank weg beliebt. Und
ist auch harmlos, ne? Also es ist ein nettes Spiel.
Naja.
Gut, es also, ist so ein bisschen bitchy mit der Nachbarschaft und so.
Ne, es ist sehr harmlos, wenn du das Grundspiel hast, aber es gäbe ja nicht das Internet, wenn man nicht aus solchen Sachen auch ganz unharmlos ist.
Die Gemeinerweiterung.
Nee, genau. Es gibt natürlich nicht nur Gemeinerweiterung. Es gab damals auch schon die Möglichkeit, die Sims einfach nicht mehr aus dem Pool kommen zu lassen, indem man dann die Poolleiter verkauft und dann sind sie dort ertrunken. Aber nein, natürlich haben auch schmutzigere Erwachsene jetzt schon verschiedene Mods, sogenannte Modifikationen für dieses Spiel gecodet, wo man dann halt beim Duschen die Verpixelungen auf einmal nicht mehr sieht. Und dann sieht man dann halt das Modell des Sim halt einfach duschen. So, aber das sind jetzt auch Erwachsenen-Themen. Ne?
Ein nackter Sims?
Ja, ja.
Aber die sind doch so würfelartig gebaut, ne? Also die sind jetzt nicht so wahnsinnig geschmeidig gezeichnet.
Oh, da hast du lange kein Sims mehr gespielt.
Ich dachte mir, dann hast du irgendwie so ein Geschlechtsorgan, das aus drei so Lego-Blöcken besteht. Sieht auch irgendwie komisch aus. Ich habe drei Geschichten, die mich an diesem Wochenende bewegt haben. Nämlich erstens, jetzt gibt es auch schon Trigger-Warnungen vor Landschaftsbildern. Martin Sellner, der Chef der Identitären, der ja gar nicht mehr nach Deutschland einreisen darf und ich frage mich da was. Und hast du von den beiden Brüdern aus Winnipeg erfahren? Also Quatsch, gar nicht Brüder, sondern Richard Beauvais und Edward Ambrose, beide so um die 70. Ganz offenbar ist passiert, dass sie im Krankenhaus verwechselt worden sind, absichtlich oder nicht. Jedenfalls sind die Eltern jeweils mit dem falschen Baby nach Hause gegangen.
Mhm.
So, und fast 70 Jahre später hat einer von beiden einen DNA-Test gemacht. Und er dachte immer, er stammt von den Cree-Indianern ab. Die haben dieses, wenn der letzte Fisch gegessen und der letzte Fluss vergiftet und so weiter, das stammt von denen. Und dann hat er festgestellt, er ist gar kein Cree, hat keine Cree-Herkunft, sondern aschkenasisch, jüdisch, polnisch und ukrainisch, was so ziemlich das genaue Gegenteil von Cree ist.
Mhm.
So, und gleichzeitig hat der andere auch einen Gentest gemacht und der dachte, er sei wahnsinnig ukrainisch, polnisch, jüdisch, aschkenasisch. Und der dachte, huch, warum bin ich denn halb Cree
hier?
Also diese DNA-Tests kannst du ja inzwischen echt für kleines Geld machen und da kriegst du halt so Prozente, wie viel, naja, woher du so kommst. So, und dann haben die ein bisschen geforscht und haben festgestellt, dass sie das Leben des jeweils anderen geführt haben.
Verrückt.
Das heißt, der jüdisch-polnische ist als indigenen Aktivist unter relativ einfachen Umständen hat er so sein Leben geführt. Aber das Irre ist doch, wenn du die Geschichte erzählt kriegst von ja. deinen Eltern, von deinem Umfeld, dass du jetzt Indigener bist, dass du abkömmlich bist, so, dann wirst du auch vielleicht irgendwann Aktivist, selbst wenn du polnisch-ukrainischer Herkunft bist.
Ja.
Und umgekehrt genauso, wenn dir jemand erzählt, du bist polnisch-ukrainisch, dann so, fand ich total spannend und die beiden Jungs sind jetzt gerade dabei, sich erstmal gegenseitig so aus ihrem Leben zu erzählen. Ich halte das für eine Wahnsinnsherausforderung, jetzt nicht irgendwie zu verbittern. Also zu sagen, hey, ich habe doch eigentlich das Beste aus meinem Leben gemacht, auch wenn es gar nicht meins war. Aber hey, sorry, was ist dein Leben? Aber
genau, natürlich war es dein Leben.
So,
also es
genau.
ist ja so, dass er die Erfahrungen und so, die
wird
er nie wieder rückgängig oder mit jemandem anders als sich selbst oder den Leuten, die mit ihm diese Erfahrungen gemacht haben, teilen können.
Ja, ich überlege, mit wem du vor 30 Jahren im Krankenhaus vielleicht verwechselt worden bist. Also wir haben ja auch noch gar keinen, also ich will ja jetzt nicht irgendwie...
Ja, ey, jederzeit, let's go.
Nein,
also doch mutmachende Geschichte. Und dann kommt raus.
Ja, es war der Briefträger.
Ja, genau.
Also zu 99% Postboten-DNA.
Genau.
Also auf jeden Fall fand ich das eine sehr bemerkenswerte Geschichte. Hat natürlich irren Romanstoff, aber hat es wahrscheinlich schon mal gegeben. Was hast du Schönes?
Ich mache weiter mit meiner Tiergeschichte.
Oh.
Die dreht sich nämlich in dieser Woche um Delfine. Delfine machen mir deshalb Mut, weil sie unglaublich intelligent sind. Deshalb auch zum Teil ein bisschen...
Wusste man
schon länger. Es gibt ja immer wieder so Geschichten, die einen dann doch verblüffen. Gerade wenn es um so Geschichten geht wie Weitergabe von Wissen, was wir ja irgendwie für uns als etwas sehr Menschliches beansprucht haben.
Ja.
In dem Beispiel oder der Geschichte, die ich gehört habe, geht es um eine Bewohnerin des Marine Mammal Institutes in, ich glaube, Mississippi. Also quasi das Meereskundliche Institut der Vereinigten Staaten von Amerika. Und genauer gesagt geht es um Kelly, den Delfin. Mhm. Und Kelly, der Delfin, wurde dazu trainiert von ihren Trainern, ihr Becken sauber zu machen. Also ach, da können von außen so Sachen reinwehen, ne, wie eine Plastiktüte oder so, Blätter, wenn die im Freibecken sind, was auch immer. Und unabhängig von der Größe des Müllstückes hat Kelly als Belohnung einen Fisch bekommen. Mhm. Kelly hat relativ schnell gelernt, dass die Größe des Müllstückes total unabhängig von der Anzahl der Fische ist. Mhm. So, also hat sie angefangen, den Müll in kleinere Teile zu reißen, um mehr Fische zu bekommen. Okay, alles klar, smart, cool. Eines Tages fällt ein Vogel bei Kelly ins Becken und kommt da aus eigenen Kräften nicht mehr raus. Mhm. Und Kelly denkt sich, was ist das? Bring ich mal zu den Trainern. Mhm. Also bringt Kelly diesen Vogel zu den Trainern und kriegt so viel Fisch, wie sie noch nie in ihrem Leben bekommen hat. Also hat Kelly
weil
daraufhin
sie ein
gelernt,
Lebewesen
gerettet hat. So. Kelly hat also gelernt, dass sie für einen Vogel so viel Fisch kriegt, wie sie noch nie vorher bekommen hat. Also behält Kelly einen Teil des so ergatterten Fisches zurück, um damit Vögel zu jagen. Kelly lockt Seemöwen an ihren Tank, um sie sich dann zu schnappen, um sie dann zu den Trainern zu bringen und hat dieses Verhalten jetzt den anderen Delfinen beigebracht. Um die gemeinsame Fischausbeute im Tank zu maximieren.
Aber jetzt weißt du, wie Evolution funktioniert, wie Lernen funktioniert.
Ja. Das ist doch irre, oder? Lustigerweise, also ich weiß, das ist jetzt ein sehr weiter Sprung, aber da sind wir bei der Geschichte, die du gerade erzählt hast. Wenn wir uns vorstellen, dass Kelly das Individuum ist und dieser Tank die Umgebung, in der sie groß wird, jetzt egal ob Cree-Indianer oder
völlig wurscht.
Ukrainisch-Jüdisch.
Du passt dich an.
Genau, du passt dich an. Genau. Du lernst damit umzugehen und deine eigene Erfahrung darin zu machen.
Beziehungsweise, wenn du schlau bist, dann machst du es so wie Kelly und lockst mit einem Stück Fisch die Seemöwen an. Also das ist ja Warren Buffett. Ich meine, oder? Das ist ja Börse für Einsteiger. So
wirklich so.
Geldgier für Kapitalisten.
Multiplizieren.
Ja, schlau.
Ja.
Nicht schlecht. Ja, wo wir schon dabei sind. Ich habe ausnahmsweise keine Tiergeschichte, sondern eine Landschaftsgeschichte, was eigentlich noch schwieriger ist. Also, der Landschaftsmaler, der britische John Constable, der malt immer so, so Sommerlandschaften. Und im Fitzwilliam Museum hat man festgestellt, dass das die falschen Emotionen sind, wenn du so ein warmes Heimatgefühl kriegst, weil das könnte nämlich erstens dunkel nationalistisch sein. Zweitens sind diese Landschaften ganz häufig aus dem Blickwinkel weißer, besser verdienender, bürgerlicher gemalt. Mhm. Das heißt, das Bäuerlein sieht diese Landschaft vielleicht ganz anders, viel düsterer, viel anstrengender, viel aufreibender oder sowas. Und jetzt hat der Daily Telegraph berichtet, kommt es zu einer Triggerwarnung an diesen Bildern im Museum. Also Achtung, wer diese Bilder sieht, sollte wissen, dass die britische Landschaft ein rassistisch-kolonialer weißer Raum ist. Außerdem der Museumsbegründer und der Maler und so haben dann auch noch irgendwelche Vergangenheiten aus dem Sklavenhandel. Hm. So, das heißt also, dieses süßliche Bild, was man da sieht, ist in einem Kontext zu sehen. Nichts anderes bedeutet das ja. Es wird irgendwie kontextualisiert. Ist das übertrieben, Landschaftsbilder jetzt mit Triggerwarnung zu versehen? Oder gibt es einen, sag ich mal, interessanten Denkanstoß?
Ich finde den Denkanstoß durchaus interessant. Ich habe ein bisschen Angst davor, oder ich hab keine Angst davor. Ich glaube, dass es ein wahnsinniger Prozess sein wird, mit eben diesen Gedankenströmen, die hier kritisiert werden, die sich in diesem Bild ausdrücken und wofür diese Triggerwarnung geschrieben wurde oder vermeintlicherweise ausdrücken, dass wir damit etwas öffnen, was wirklich, ein Jahrhundert wird nicht reichen. Also es ist ja dann die Frage, wo du anfängst, wo du aufhörst. Also ist die Form eines Tellers und oder die Größe von Tellern zum Beispiel, ne? Sind wir hier, wenn wir irgendwie, wenn du hier ins Drei-Sterne-Restaurant gehst und du kriegst einen gigantischen Teller vorgesetzt.
Auf dem nur eine Erbse
drauf ist. Da liegt so was unglaublich Kleines drauf. Und das ist irgendwie für Präsentation und die Teller, der Teller ist die Leinwand und da wird drauf gemalt und so weiter und so fort, ne?
Ja. Man muss auch mal über den Tellerrand rausgucken.
Währenddessen werden irgendwie Hilfslieferungen in Kriegsgebiete nicht durchgelassen, dass es überall auf der Welt Nahrungsknappheit gibt und wir irgendwie auf eine Klimakrise zusteuern, das ist, beziehungsweise uns mitten in einer befinden, das fällt dabei so ein bisschen hinten über, finde ich, wenn wir uns jetzt auf diesen Aspekt nur konzentrieren. Also wenn wir schon kontextualisieren, dann würde ich es gesamt gesellschaftlich und politisch.
Ja, hier ging es ja um den Maler und den Museumsgründer.
Genau,
Geschichten dahinter.
Genau, da findet einfach jemand es irgendwie scheiße, dass da halt dieses Museum nach einem weißen Kolonialisten benannt wurde und das kann ich total verstehen, gerade wenn man einer Minderheit angehört, die durch eben diese Kolonialisten eine Marginalisierung und eine Kriminalisierung und eine Diskriminierung erfahren hat, kann ich das total verstehen. Auf der anderen Seite ist mein persönlicher Ansatz, und deshalb antworte ich jetzt auf die Frage, finde ich das übertrieben? Nein, ich finde den Denkanstoß an sich nicht übertrieben. Ich finde die Triggerwarnung neben dem Bild auch total in Ordnung.
Ja.
Ich finde, das ist tatsächlich der Umgang damit. Also wenn, dann ist es nicht das stumpfe Umbenennen von Sachen, sondern dann ist es ein Neuvorschlag mit einer Aufarbeitung der Geschichte des alten Namens.
Und es sollte den Besucherinnen und Besuchern die Möglichkeit lassen, selbst zu entscheiden, ob sie diese Triggerwarnung
zur Kenntnis nehmen. Es ist ja auch ein bisschen Beeinflussung, ne? Also so, also jetzt
naja, wenn ich darf, mir also meine heile Welt nicht kaputt lassen machen möchte. Ne? Das ist ja genau die ganzen Winnetou und Jim Knopf und so weiter Geschichten. Jetzt darf man nicht mal mehr N-Häuptling sagen oder so. Also wenn man das unbedingt, wenn man unbedingt in dieser alten Welt leben will, als man das alles noch sagen und Landschaftsmalereien noch völlig unbefangen
Landschaftsmalereien so, sein durften.
Ja, darf man, muss jeder selber entscheiden. Man kann aber auch sich mal damit auseinandersetzen, wie so der Kontext, die Entstehungsbedingungen waren. So, also wo es nicht diesen Anspruch hat, ich will euch umerziehen, das ist ja immer das, was den grünen linken Woken vorgeworfen wird, sondern wenn man einfach ein Angebot macht. Insofern finde ich, ja, also ich fand das, mir war das so nicht klar. Also wenn man, wenn ich mir überlege, hier die Caspar-David-Friedrich-Ausstellung, Riesenerfolg hier in Berlin, weil das ja auch dieses, ne, gute alte Zeit. Da konnte man in Rügen noch am Weißen Kliff stehen und hatte keinen LNG-Terminal im Blick.
Direkt vor sich. Ich finde das auch spannend, weil ich genau diesem Punkt natürlich in meinem Alltag begegne, im Sinne von Vorstellungen sind geprägt durch eine gewisse Sichtweise. Wenn wir uns jetzt zum Beispiel den Berliner Stadtpark angucken, dann ist das eine idealisierte Vorstellung eines Naturraumes, der so von einem Gartenarchitekten oder zumindest mal vor etlichen Jahren, weil ja meistens unter Denkmalschutz, von einem Gartenarchitekten so entworfen wurde. Und dass wir es immer mit in der Gartengestaltung, mit einer idealisierten Vorstellung einer menschlichen Sichtweise auf eine ungezähmte Natur zu tun haben.
Wissen das alle Gartenparkbesucher?
Nee. Eben nicht. So, und das überhaupt erstmal in Leute reinzukriegen, also wenn es dann darum geht, warum schneiden sie denn jetzt da den Baum und so weiter und so fort. Naja,
lass
also,
doch die Natur.
Genau, dieser tote Ast hängt jetzt hier halt nun mal direkt über dem Weg, da kannst du immer mit der Verkehrssicherungspflicht argumentieren und auf der anderen Seite kannst du halt auch sagen, naja, also dieser Baum wurde jetzt vor 50 Jahren hier schon viel zu dicht gepflanzt, wer weiß, wie sich die Wegeführung seitdem verändert hat, aber so würde das in der Natur nie vorkommen. Und in der Natur, wenn sie durch den Wald gehen, verehrte verehrter Bewohner Berlins, ja, dann müssen sie immer damit rechnen, dass ihnen was Totes auf den Kopf fällt.
Das also ist so
damit rechnen Natur. Die wenigsten Leute, ja, klar, aber klar, das klar. ist einfach so. Es passiert statistisch gesehen relativ selten, so, weil die Bäume noch nicht so einen großen Groll gegen uns haben, dass sie uns die ganze Zeit Totholz auf den Kopf werfen, würde Mama sagen.
Es ist für so einen Baum auch wahnsinnig schwierig, im genau richtigen genau. Moment
jetzt los so ein Fall,
so einen Ast Verdammt. Abzuwerfen. Ja.
Nein, ich habe 15 Jahre auf diesen Moment.
So, ganz ja. genau. Ich meine, genau wie so eine Zecke, die irgendwie jahrelang genau. auf so einem Grashalm sitzt und wartet, dass ein Bein vorbeikommt.
Ja, jetzt muss ich 3 Jahre wieder auf den Baum klettern. Nein.
Also über Medien, die netten Kollegen rund um den guten Niggi Niggemeier haben die Frage gestellt, machen wir Medien mit den Rechten eigentlich genau das Gegenteil von dem, was wir erreichen wollen? Und sie bringen vor allem das Beispiel Martin Sellner. Martin Sellner war hier auf dieser Potsdam-Konferenz, hat über das R-Thema referiert. Er darf jetzt nicht mehr nach Deutschland, weil er als Chef der identitären Bewegung als problematisch gilt. So. Und wir Medien berichten immer wieder darüber, dass Sellner eigentlich jetzt nicht so ganz hart kriminelles macht, im Sinne von, der hat kein Auto gestohlen, aber immer so ein Grenzgänger ist, ne? Rechts. Und die Frage, die sich da stellt, ist das nicht eigentlich wie, keine Ahnung, eurem Andrew Tate da zum Beispiel oder Kanye West oder so? Du weißt, der Typ macht echt merkwürdige Dinge, die vielleicht auch gar nicht mal immer mit dem Gesetz so im Einklang sind und trotzdem kriegen sie einen unglaublichen Ruhm als Grenzgänger, als die sind ein bisschen gefährlich. Also wir machen da jemanden berühmt und wart's mal ab, Martin Sellner wird noch eine ganz, ganz große, also ist er eh schon, aber wird noch eine ganz, ganz große Figur bei den Rechten. Und zwar deswegen, weil wir die Guten, die Achtsamen, die immer warnen wollen, so viel warnen, dass wir ihn eigentlich berühmt machen. Ein bisschen so dieser Trump-Faktor.
Wer jetzt genau, wer war das? Von dem hast du gerade geredet?
Egal, haben wir schon wieder vergessen.
Genau, keine Ahnung, wer das
war. Ab zu den Akten.
Ich habe für dich zum Abschluss dieser Folge noch eine Frage. Und zwar geht es um dein Handy. Etwas sehr Privates uns alle dieser Tage. Und was für Apps hast du so auf dem Handy? Hast du irgendwas Spannendes drauf, so außer dem üblichen Kram?
Also, ich würde mal sagen, ich habe da überhaupt gar nichts Spannendes drauf. Ich habe allerdings eine ganze Reihe von Dingen, die ich nie gebrauche.
Ja, die habe ich auch. Eine davon ist zum Beispiel meine Meditations-App.
Oh, du hast eine Meditations-App?
Ja, angeblich hat jeder Vierte eine Meditations-App auf dem Handy.
Ich nicht.
Und das Spannende ist jetzt, ein Thema, was ich über die Tagesschau aufgegriffen habe, es melden sich Menschen zu Wort, die tatsächlich in meditativen oder in tiefen Entspannungszuständen, wie soll man das sagen, sowas wie psychotische Zustände erreichen. Mhm. Also ich weiß nicht, ob du das aus deinen Erfahrungen mit der, sagen wir mal, spirituellen Community so bestätigen kannst, aber in dieser Arbeit an einem und mit einem selbst kann man ja durchaus auf Widerstände treffen. Und was ich total spannend finde, in diesem Zusammenhang mit der Meditation als Entspannungsübung, sagt der Psychologe Dr. Ulrich Ott, von dem man eigentlich annehmen müsste, er würde sich mit Cannabis spezifischen Themen auseinandersetzen, bei dem Nachnamen. Aber nein, der sagt, einer der Risikofaktoren gegenüber, also oder bei der Meditation, ist die Einstellung gegenüber der Meditation. Also eine naive, vollkommen positive Einstellung gegenüber dem Erreichen eines Bewusstseinszustandes oder gegenüber neuen Bewusstsein.
Du sollst nicht so gehässig über deine Mutter reden.
Nein, das will ich damit auch überhaupt nicht sagen.
Okay, okay.
Hast du schon mal negative Erfahrungen während des Meditierens gemacht und wie bist du damit umgegangen?
Also, ich finde, dass eigentlich berührst du hier einen Punkt, der eine eigene Sendung wert ist, weil es ja über Jahrzehnte hinweg alle möglichen Studien gab, dass Meditieren das Leben verlängert, die Konzentration steigt, das Glück sowieso, also der kostenlose Weg zu mehr Erfüllung. Ja. Bei mir war das ein paar Mal so, dass ich das Gefühl hatte, dass ich hinterher
schlechtere Laune hatte als vorher. Mhm. Und da war ich mit dem Meditieren so ein bisschen dann so über Kreuz, hab gesagt, also ey, pass mal auf, so haben wir nicht gewettet. Mhm. Also deine Mutter würde sagen, hast du halt falsch meditiert. Wobei ich mich frage, wie geht richtiges Meditieren, weil jeder macht ja irgendwas, was er dafür hält. Mhm. Und so ganz genau kann man dem anderen ja auch nicht erklären, was man da macht und was da so bei einem passiert. Ich bin, seitdem wir in der Pandemie ja relativ treu und fast jeden Morgen auch gemeinsam da so gesessen und geschwiegen haben, bin ich wieder ein bisschen raus. Mhm. Und ich habe nicht das Gefühl, dass meine Lebensqualität jetzt deutlich abgenommen hätte. Mhm. Und du so? Bist ja nie reingekommen, ne?
Na doch, ich habe auch meine Erfahrung mit der Meditation gemacht. Ich habe tatsächlich viele positive Erfahrungen gemacht und sammeln dürfen. Ich habe aber auch durchaus irgendwie die Erfahrung gemacht, dass es, wie du gerade gesagt hast, gar nicht so schwierig ist, gar nicht so einfach ist, genau zu bezeichnen, was jetzt eine Meditation ausmacht. Ja. Also ist das das auf 10 Minuten still auf der Parkbank sitzen, mhm, oder muss ich dafür 3 Stunden im Lotussitz vor einer brennenden Kerze, mhm, irgendwie tibetanische Mantras oder buddhistische Mantras summen? Ich denke, dass es viel darum geht, vor allem die eigene Bedeutung in einer Selbstreflexion zu finden. Mhm. Und ich möchte allen Leuten, die da draußen meditieren, vor allem den Rat geben, weil es ja jetzt um diesen Tagesschau-Beitrag ging, sucht euch im Zweifel Ansprechpartner, mhm, die mit diesem Thema Erfahrungen haben, denen ihr vertraut, zu denen ihr ein gutes Verhältnis habt, und geht mit denen ehrlich und euren Erfahrungen ehrlich dahingehend um und seht dann zu, wie ihr da einen Zugang zu findet, mhm, weil ich denke, und da bin ich zumindest überzeugt von, die Meditation ist eigentlich ist das Leben nichts anderes als Meditieren. So,
Also den Wert, den ich in der Meditation sehe, ist diese Gelassenheit. Mhm. Also Gedanken nicht festzuhalten, sondern so vorbeiziehen zu lassen. Das ist ja die große Kunst. Normalerweise halten wir Gedanken fest. Da fliegt jetzt irgend so ein Bild im Kopf vorbei, da hält man das fest und entwickelt seine Ängste, Träume, irgendwas, und diese Gedanken einfach ziehen zu lassen, finde ich erstmal grundsätzlich eine gute Haltung. Lernst du so im Leben nicht so doll, und das ist halt so ein bisschen Urlaub. Und das ist in Wirklichkeit der zweite Wert. Du isst nicht, du trinkst nicht, du quatscht nicht. Es gibt keinerlei Ablenkung. So viel zum Thema Dopaminfasten. Also kein Smartphone, keine Push-Nachrichten, nix. Du musst einfach mal 10 Minuten, Viertelstunde, halbe Stunde lang ohne Dopamin auskommen. Mhm. Das ist ungewöhnlich, mhm, für viele Menschen in unserer Hochgeschwindigkeitswelt.
Voll.
Und ich finde eine interessante Erfahrung. Vielleicht
total interessant
aufgegeben. Punkt. Am Mittwoch redet ihr, du und deine Mutter Suse, mit Michael Meissert, meinem Co-Autoren, darüber, wie es ist, mit mir zusammen ein Krimi zu schreiben. Ich habe nicht die geringste Ahnung, worüber ihr geredet habt. Uiuiui. Das garstige Grinsen, das von euch allen dreien sehr ähnlich ausstrahlt, lässt nichts Gutes hoffen. Aber wie schreibt man einen Krimi mit Hajo, oder wie schreibt man überhaupt einen? Wie schreibt man einen zu zweit? Das ist unser Thema am Mittwoch. Und sonst so, diese ranzige Restwoche, arbeitest du?
Ja, natürlich.
Jetzt, wo du 30 bist, kriegst du dann freien Tag, oder?
Ja, habe ich natürlich erstmal Rücken, aber ich werde mich um mein Beet kümmern, was wir in den letzten 2 Wochen fertiggestellt haben, gemeinsam mit einem Gewächshaus. Mhm. Und ich hoffe, dass jetzt nach diesen Sahara-Staub-subtropischen Temperaturen hier auch zu meinem Geburtstag die Keimung aber sowas von eingesetzt hat.
Da. Ja. Was wird in deinem Gewächshaus
gewachsen? Also die Möhre Sugar Snacks, auf die Sugar Snacks freue ich mich sehr. Die Fleischtomate Corazon oder auch die die Cherry-Tomate heißt Wilma.
Richtig.
Tatsächlich, dann habe ich noch die Möhre Dark Purple.
Ja, genau, das hast du schon erzählt, nicht Deep Purple.
Ja, genau. Ja. Die Zwiebel Exhibition, die werden angeblich bis zu 1 Kilo schwer. Da habe ich mich tatsächlich in der Sorte vergriffen.
Warum?
Nee, total. Ich habe mich wirklich einfach in der Sorte vergriffen. Aber das sind diese gigantischen Speisezwiebeln. Auf die bin ich sehr gespannt.
Ich bin da auch sehr gespannt drauf. Und wir werden euch in der nächsten Folge davon berichten, was aus unseren Hochbeetplänen geworden ist. Wir wünschen euch eine entspannte Osterausklangswoche und bis bald. Tschüss.
Tschüssi.
Das war der Mutmach-Podcast von Funke. Jeden Montag, Mittwoch, Freitag ganz frisch. Unterstützt uns bei steady.fm, folgt uns auf Instagram oder hinterlasst gerne eine nette Bewertung. Wir hören uns.
Ein Podcast von Funke.